Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und diese Folge ist eine Interviewfolge und das ist Teil 2 des Interviews mit Ralf Maurer. Er ist absoluter Experte im Thema Einkauf und hat seinen Schwerpunkt auf das Thema auch unter anderem Category Management gelegt und auch Margenmanagement. Und wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir, hör dir den ersten Teil an, dann da sind ganz, ganz viele wertvolle Themenpunkte mit dabei, die du auf jeden Fall hören sollst, denn das baut so ein Stück weit aufeinander auf. Und damit du auch so ein Stück weit die Vita kennst von Ralf Maurer, empfehle ich dir, höre erst die Folge 1 und dann steig hier ein. Aber jetzt soll es weitergehen. Wenn du die erste Folge gehört hast, dann bist du jetzt genau richtig. Dann kannst du jetzt einsteigen in Teil 2. Freu dich, da kommt nochmal ein richtiges Feuerwerk und da sind auch nochmal echt ein paar coole Learnings dabei. Also viel Erfolg beim Hören. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere gerne den Kanal und teile die Folge gerne in deinem Umfeld. Wenn du sagst, Mensch, ich habe da noch ein paar Einkäufer, für die es auch interessant ist, dann freue ich mich, wenn du es gerne teilst. So, und jetzt geht's los. Viel Spaß.
Ich bin durch ein Lager gegangen. Das ist im Übrigen so eines meiner Lieblingsthemen. Immer wenn ich steige beim Kunden immer im Lager ein. Immer. Mhm. Ja, ich komme eigentlich immer durch den Lagereingang, weil ich will erst mal sehen, wie das Lager aussieht.
Ja.
Weil da sieht man so viel Wahrheiten. Und dann gehen sie auf einmal bei einem technischen Händler an Toilettenpapierpaletten vorbei. Und denken, 11. Marke, 12. Marke, 13. Marke, 14. Marke, was ist denn hier los? Hab ich was nicht mitbekommen? Habt ihr akquiriert? Habt ihr neues Geschäftsfeld aufgebaut? Nee, und jetzt kommt, hat Kunde gesagt. Und jetzt hat der Vertrieb hört immer nur die Marke, die der Kunde ihm sagt und sagt dem Einkauf, beschafft mal. Und jetzt kommen wir zu dem passiven Einkauf, der beschafft dann. Hat ja ein großer Kunde gesagt. Das ist, der Kunde wollte das aber gar nicht. Der Kunde wollte einfach ein vernünftiges Toilettenpapier zu einem besten, guten Preis haben. Hätte man ihm einen Satz mehr noch gesagt, guck mal, das und das, wäre alles wieder gut gewesen. Und der Kunde wäre sogar glücklicher gewesen.
Ja.
Etwas nicht zu tun, was er von Ihnen fordert. Ja. Mhm. Oder ich hatte ein Beispiel, falls das jetzt Kollegen hören sollten. Ich habe das mal im Vertrieb dann genannt, haben alle gelacht. Auch technischer, also es war Automotive, technischer Handel. Und wir hatten eine, wie gesagt, sehr, sehr viele SKUs und das kostet die Mühe, das unterschätzt man immer, das kostet unglaublich viel Geld. So, wir rechnen immer mit einem SKU 30 bis 50 Euro an Kosten per anno. Und dann habe ich ein paar Beispiele rausgenommen und dann war dort auf einmal eine schwarze Schuhcreme. Okay, dann habe ich meine Filialkollegen gefragt, das war ein europaweites Unternehmen, 500 Millionen Euro Umsatz. Wie viel Umsatz haben wir mit dieser Schuhcreme gemacht? Da kamen 5.000 Euro, 10.000 Euro, irgendwie sowas. Es waren 11,50 Euro. Oh. Nicht pro Filiale, nicht pro Tag, wirklich pro Jahr. Das heißt, ein Verkäufer hat den Einkauf motiviert, ein solches Produkt einmalig einzukaufen. Das kostet ein Vermögen. Und da sage ich immer, was wollte der Kunde eigentlich wirklich? Es ist viel lieber getan, demjenigen zu sagen, guck mal, da ist ein Spezialist, der kann das besser und wir machen, also immer nur zu tun, was der Kunde einem sagt, ist eigentlich falsch, weil sie ihm damit letztendlich in ihrer wirklichen Kernkompetenz nicht überzeugen.
Das ist, ich denke da gerade, ich habe gestern gerade eine Vorstellung gesehen vom KI-Unternehmen, die prognostizieren die Bedarfe in die Zukunft. Aufgrund von Vergangenheitswerten und halt, also die greifen irgendwie pro Tag 10 Milliarden Datenpunkte ab, also was suchen die Menschen im Netz? Und dann sagt man halt, die haben so ein Beispiel gehabt, Infrarotheizung. So, und dann sagt man, okay, ich bin Infrarotheizungshersteller, welches Maß nehmen wir? Ja, so, und dann haben die halt recherchiert und haben gesehen, am meisten wird von den Menschen gesucht, Infrarotheizung, Meter mal Meter, 1200 Watt, und frei mit meinem eigenen Bild bedruckbar. Und das haben die halt herausgefunden. Okay, wow. Und dadurch wissen die, alles klar, die machen jetzt nicht irgendwie 400 mal 1000 eine Heizung mit einem fertigen Motiv, weil das würden sie nie verkauft kriegen. Ja, die wissen jetzt durch die KI und Vergangenheitswerte, aktuelle Werte, Prognosen, das geht durch die Decke. Alles klar, Produkt ist klar. Jetzt, deswegen denke ich gerade so an die Schuhcreme. Würde man das da machen und sagen, lieber Kunde, lass mich mal kurz was prüfen. Schuhcreme, oh, schwarze Schuhcreme, die soll abgehen wie sonst was. Die geht richtig los. Warum auch immer, ist gefragt, wie noch nie. Dann nehmen wir sie mit rein.
Ja, das ist so. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie gerade ansprechen, weil wirkliches Warengruppenmanagement basiert heute halt immer extrem stark auf Datenanalyse. Da höre ich jetzt natürlich viele Mittelstandskunden, kann ich mir nicht erlauben. Die Leute haben wir nicht.
Brauchen wir auch nicht.
Erstens gibt es inzwischen Tools, die das schon verdammt gut können.
Ja.
Und meistens kann man das dann auch. Das ist eine Querschnittsfunktion. Sie brauchen bei den Datenanalysten niemanden. Also nehmen Sie Ihr Beispiel. Der hat keine Ahnung von diesem Produkt.
Exakt.
Ja, der weiß gar nicht, was er da gesucht hat.
Richtig.
Das heißt, Sie können eigentlich dann für die gesamte Warengruppe entweder nur einen Datenanalysten oder ein kleines Team zusammenstellen. Also bei Rubix hatte ich für ein Team von insgesamt 400 Leuten europaweit, hatten wir vielleicht 5, 6 Datenspezialisten. Das heißt, die können letztendlich so viel, die produzieren ihnen so viel Insights, eigentlich immer wieder nur an, um dem Einkauf, dem Category Manager zu sagen, guck mal dahin, guck mal dahin, guck mal dahin. Und dadurch entsteht in der Tat durch Datenanalyse wieder Innovation.
Absolut. Und das ist, wenn ich das einmal also jetzt mit diesem KI-Beispiel vielleicht, da kann ich einmal meine ganze Warengruppe reinnehmen, also machen wir es vielleicht einfacher, Staubsauger, rote Schuhe, schwarze Schuhe, gelbe Schuhe und dann sehe ich einfach die Linie und sehe auch, oh Mist, hier geht der Trend mit den gelben Schuhen weg. Ja. Betrieb, Achtung, ne, also das ist ja auch wieder so ein Mix, wo man sagt, lass uns jetzt mal schnell die gelben Schuhe abverkaufen, ich sehe die roten gehen ab jetzt. So, ne? Aber das ist so, da sind die Daten wieder wichtig.
Ist im Übrigen super spannend auch, wenn der Lieferant kommt und sagt, guck mal, wir haben das und das. Also warum kaufe ich eigentlich immer beim Lieferanten alle Farben, die er meint, dieses Jahr anbieten zu wollen? Warum genau gehe ich nicht in die Datenanalyse und sage, nein, wir konzentrieren uns auf die 3 und dafür sind wir aber viel besser in Preis und Verfügbarkeit.
Absolut, definitiv.
Ja, ist ein wirklich sehr gutes Beispiel. Das Thema Datenanalyse gehört eigentlich mit in ein modernes Sortimentsmanagement dazu.
Ja.
Und im Einkauf letztendlich genauso.
Machen wir den nächsten Bogen, vielleicht so aus der Praxis, das ist so, was die Zuhörer natürlich auch immer gerne hören, so diese Praxisbeispiele, wenn sie an ihre härteste Verhandlung beziehungsweise erfolgreichste Verhandlung denken. Jeder hat ja da so seine, sagt so, da bin ich stolz drauf, das war wirklich so ein Meilenstein, wo ich gesagt habe, da habe ich hart gekämpft, vielleicht so als Beispiel für die Zuhörer, wo die Zuhörer auch was mitnehmen können.
Ja, ich hatte eine wirklich sehr, sehr schwierige und herausfordernde Verhandlung, auf die ich im Nachhinein extrem stolz bin, weil sie uns in einer strategischen Warengruppe wirklich weitergebracht hat. Das war auch gerade in diesem Thema Profilierungskategorie. Wir wussten, dass wir ohne diesen Lieferanten, also wir hatten mit dem schon gute Zusammenarbeit, aber ohne wirklich den besten Support zu bekommen von diesem Lieferanten, würden wir eigentlich uns gegen den Wettbewerb nicht absetzen können. Und die Herausforderung war jetzt, und das ist, glaube ich, für Mittelständler manchmal ganz, ganz spannend, weil wir waren Mittelständler, halbe Milliarde, so 500 Millionen, und der Lieferant war ein paar Milliarden, Weltmarktführer. So, und dann habe ich mit dem Vertriebschef darüber geredet, DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz, und dann merkte man irgendwie, ja, der hatte aber keine Kompetenz, wirklich über Europa zu reden. Da habe ich gesagt, dann musst du deinen Chef herholen. Ja, der redet nicht mit Kunden.
Oh.
Genau, habe ich auch gesagt.
Okay.
Und jetzt kam eigentlich der ganz spannende Punkt. Es hat mich, mein Vertrieb hat mich fast in der Zeit, wir hatten da, das erforderte extrem hohe Disziplin. Wir hatten im Vertrieb klar gesagt, auch alle Länder, ihr unterschreibt gar nichts in der Zwischenzeit, weil der Lieferant wollte natürlich dann dezentrale Vereinbarungen machen. Ihr gesagt, nein, ihr habt ein absolutes No-Go. Wir müssen im Prinzip ein Bottleneck aufbauen. Das muss zu Ralf Maurer am Ende des Tages, weil sonst haben wir keine Chance, mit dem Lieferanten strategisch zu verhandeln. Das hat, und ich habe das mal gesagt, das hat 3 Monate gedauert, bis ich den Europachef in den Verhandlungen reinbekommen habe. In dem Moment wusste ich aber, dass ich sie gewonnen habe. Und das ist eigentlich der für mich so entscheidende Punkt. Und es war dann auch so. Es wurde für beide Seiten. Der war nachher auch total happy, dass er da zugestimmt hat und gekommen ist. Und wir haben eine strategisch tolle Vereinbarung bekommen, nachdem vorher wirklich emotional extreme Anspannung war. Und was viele unterschätzen, wenn man gerade im Mittelstand und gerade wenn sie mit so Industriegiganten dann reden, das war jetzt nicht Bosch, deswegen nenne ich das Beispiel, ja, aber ob sie Bosch, ZF oder wen auch immer noch eine 3M haben, die haben alle solche gigantischen Hierarchien. Bis sie da mal den richtigen gefunden haben, geben die meisten eigentlich auf. Und da kann ich wirklich nur die Empfehlung geben, bleibt dran, sucht den richtigen Manager oder die richtige Managerin, die wirklich für euch was bewegen und entscheiden kann. Und da lohnt sich Geduld und Hartnäckigkeit. Das Entscheidende war wirklich die Hartnäckigkeit, da dran zu bleiben. Als er einmal da war, war das Gespräch ja nicht so kompliziert.
Okay.
Wenn ich das vielleicht umgekehrt auch mal sagen darf, was im Mittelstand gerne passiert, ich nenne das immer erfolgreich mit dem Falschen verhandelt. Sie streiten sich mit irgendjemandem im Lieferanten, kommen zum Deal, der steht auf und sagt, ja, wunderbar, haben wir eine prima Vereinbarung. Ich stimme das jetzt mal mit meinem Chef ab. Dann wissen Sie, dass Sie verloren haben. Genau. Dann ist alles vorbei.
Dann ist alles vorbei, ja. Ja.
Ja, also aufpassen mit wem, und das ist zum Beispiel auch so eine, wenn ich das so als Empfehlung geben darf, es gibt einen Moment in der Verhandlung, wo ich wirklich nicht weitermache, bevor mir der Lieferant gesagt hat, ja, ich habe heute Handlungsvollmacht.
Alles klar.
Das ist dann wirklich, wo ich sage, an der Stelle bist du Unterschrift. Ich habe Unterschriftskompetenz, du auch. Und wenn er anfängt zu zucken, wissen Sie, brauchen wir gar nicht mehr dazu machen. Das ist, muss man aufpassen persönlich, dass man demjenigen natürlich auch respektvoll begegnet. Aber er muss auch verstehen, dass eine Pseudo-Verhandlung ist das Schlimmste, was Sie machen können.
Absolut. Bringt da keinen weiter.
Es passiert leider eben sehr häufig.
Und das Beispiel, was Sie genannt haben, das heißt, Sie haben eine Anforderung gehabt auch und der Dachvertrieb hat einfach gesagt, nee, das will ich nicht oder das kann ich nicht.
Konnte es nicht. Es ging halt wirklich darum, ich wollte endlich eine Europavereinbarung haben.
Ja.
Ja, also auch wir wollten da unsere gesamten Umsätze entsprechend bonifiziert haben, europaweit für alle Länder. Das ging weit über die Kompetenzen des, und die wollten natürlich Teile und Herrsche spielen. Das ist ja ganz häufig, ja. Der Lieferant versucht ja im Prinzip die Bündelungskräfte des Handels dann eher ein bisschen zu untergraben. Die wollten Teile und Herrsche spielen. Nee, wir machen das alles dezentral. Und wir haben gesagt, nee, wir machen das jetzt einmal zentral.
Alles klar.
Das ist natürlich auch organisatorisch verdammt schwierig, weil bei mir, ich hatte zufällig mit dem Dachchef zu tun, weil ich saß in Dach. Aber es betraf natürlich auch den Osteuropa-Chef bei denen und den Südeuropa-Chef und den UK-Chef. Auf einmal waren die alle, mussten die sich unterordnen, weil wir eine Europavereinbarung getroffen haben. Das war schon organisatorisch sehr herausfordernd, auch für den Lieferanten.
Glaube ich.
Aber
sehr spannend.
Deswegen sage ich immer, Ungeduld hat im Einkauf nichts verloren.
Ja. Auch mal Stille aushalten und auch mal.
Genau das.
Genau das. Ja, sehr, sehr gut.
Stille aushalten ist ganz wichtig.
Ja, das können ja auch viele Menschen gar nicht. Auch so im normalen Gespräch. Also es muss ja noch nicht mal der Einkauf sein, aber im normalen Gespräch, wir sind ja alle heutzutage sehr ungeduldig und keiner kann da auch mal sagen, okay. Und mal.
Und dann, das kommt natürlich immer ein bisschen auf die Größe des Unternehmens an. Ich glaube, dass ganz viele Verhandlungen intern verloren werden. Weil sie sich nicht die Rückendeckung holen. Es gibt ja mal Situationen, wo sie mit dem Lieferanten in eine ganz blöde Situation kommen. Also hatte ich auch. Lieferant setzt, Entschuldigung, wenn ich so sage, Pistole auf die Brust und sie stehen da und sagen, eigentlich kann ich jetzt hier nichts machen. Gibt es. Ja,
ja klar.
Gerade so Captive Products und so. Und der Fehler, den viele jetzt machen im Einkauf ist, die konzentrieren sich nur auf den Lieferanten und versuchen irgendwie noch zu retten, was zu retten ist, aber am Ende des Tages wird es dann schlecht. Das, was ich da an der Stelle immer empfehlen kann, ist, erstmal Timeout zu machen, den Lieferanten nach Hause zu schicken und jetzt den Gang nach Canossa, wenn ich das so sagen darf. Ich habe dann in dem Moment meinen CEO angerufen und habe gesagt, Houston, we've got a problem.
Ja.
Unser Lieferant hat uns gerade richtig, richtig an die Wand gefahren. Ja, okay. So, und dann diskutiert man verschiedene Szenarien. Und jetzt kommt das, was die Leute, was Menschen meistens nicht mögen. Ich auch nicht, aber sie müssen es halt in dem Moment tun. Denken Sie das schlimmstmögliche Szenario einmal zu Ende. Das ist fast so wie mit den Zahnweh. Die sind dann gar nicht so schlimm, wie man eigentlich immer denkt. Hm. Wenn man das einmal zu Ende gedacht hat und jetzt sich die Rücken und dann auch den Chef überzeugt hat oder sein Management-Team, okay, dann haben Sie auf einmal die Kraft, noch ins Risiko zu gehen, dem Lieferanten zu sagen, ist okay, wir stellen uns darauf ein, das sind die Konsequenzen. Und dann ist wiederum häufig der Lieferant überrascht. Aber deswegen sage ich, ganz viele Verhandlungen werden intern verloren oder gewonnen. Das wird ganz häufig vergessen.
Absolut. Bin ich voll, also auch gerade dieses Thema, also ich würde jetzt ja mal, also wenn ich jetzt überlege, dass meine Einkaufsleitung zu mir kommt und sagt, Mensch, Thomas, wir haben hier ein Problem. Der Lieferant, der fährt uns hier an die Wand und wenn wir das nicht machen, dann gibt's hier nichts mehr. Ich sage, okay, natürlich, was ist das Worst-Case-Szenario? Genau. Und wenn dann aber kommt, dann haben wir kein Material mehr für 3 Jahre mehr, dann würde ich sagen, okay, dann haben wir irgendwo die Hausaufgaben nicht gemacht. Also es gibt ja immer einen Weg weiter. Und dann muss ich auch sagen, okay, das ist mir scheißegal, wer mich jetzt erpressen will,
genau,
dann zahle ich am Ende bei Lieferant B eine Mark mehr, ne, oder einen Euro mehr, aber kann jetzt nochmal mit dem jetzigen Lieferanten noch voll zocken und kann sagen, pass mal auf, wenn du das so spielen willst, dann mach das.
Und da ist eben wichtig, dass der Einkaufschef auch wirklich, ich glaube, das ist beidseitig, dass Sie als Chef natürlich auch letztendlich eine Kultur aufbauen, dass man eben ihrem Leben zugesichert. Und da, wo zu viel Druck ausgeübt wird, da passiert eben häufig der Fehler, dass derjenige versucht, es alleine zu lösen, dann geht's schief. Okay. Weil er kann es nicht alleine lösen. So ein Worst-Case-Szenario müssen Sie einmal durchdiskutieren und dann sagen, okay, sind wir darauf eingestellt, ja oder nein?
Punkt, ja.
Deswegen, dieses interne Verhandeln halte ich für eines der unterschätztesten Erfolgsfaktoren im Einkauf.
Sehr, sehr wertvoll.
Ich will mit schlechten Nachrichten nicht zu meinem Chef.
Mhm.
Oder auch mal zum Vertrieb, ne? oder in die Produktion, das kann ich dir noch jetzt nicht sagen. Ja, doch. Und dann ist
doch,
genau.
Und jeder hat ja irgendwie noch eine Idee und sagt, Mensch, guck mal, wir haben noch ach, stimmt, ja, hast recht, ja, nee, stimmt, dann ist ja gar nicht so schlimm, richtig. Oder in dem Moment auch einfach mal an einem Blickwinkel, guck doch mal voll, ja, stimmt.
Habe ich noch gar nicht.
Ja,
und dann kommt man auf einmal auf die Idee, welcher Lieferant gibt's das noch, das Produkt könnte ich eventuell sogar substituieren durch ein anderes Produkt, weil das hat die gleiche Funktion, auch so, da kommen auf einmal genau, dann malt man mal diese möglichen Lösungsoptionen an die Wand und da stehen meistens mehr, als man im ersten Moment gedacht hat.
Mhm, absolut. Bevor wir zum letzten Thema kommen, ich habe das ganz kurz schon mal angesprochen, da würde ich auch gerne mal Ihre Meinung zu hören. Im kleinen Mittelstand ist der Einkauf, ich habe es ja schon gesagt, okay, absolut spielt eine zu geringe Rolle aus meiner Sicht. Und da gerade so in dem produzierenden Bereich, wo zu wenig gemacht wird und zu wenig Augenmerk draufgelegt wird. Ich hatte mit dem Dirk Nold auch noch eine Folge und er sagt, wenn der CEO oder auch von der CFO, wenn die kein Interesse am Einkauf haben oder anders, die Unternehmen, wo die Leitung ein hohes Interesse auch am Einkauf hat, das sind auch die Unternehmen, die sehr erfolgreich sind, wo auch der Einkauf gut läuft. So, und jetzt ist wieder der Umkehrschluss. Warum sind so viele Unternehmen, warum legen die da keinen Wert drauf? Warum haben die teilweise nicht mal Kennzahlen, auch wenn es in Anführungsstrichen nur 4 oder 5 Millionen sind, Einkaufsvolumen? Was ist Ihre These? Oder sehen Sie das, nehmen Sie das gar nicht so wahr?
Doch, leider schon. Also mir kommen dann immer die Tränen, weil, wie gesagt, als Händler habe ich eins gelernt, nämlich einzukaufen, weil ohne diese Fähigkeit gäbe es keinen Handel. Mhm. Und ich glaube, dass eben da wirklich das Problem ein bisschen in der Kultur liegt. Man ist gerade in dem kleineren mittelständischen Bereich so stolz auf seine Produktionsleistung. Mhm. Und dann spätestens in Richtung, und dann kommt zweitens noch der Vertrieb.
Mhm.
Und dann ist man eigentlich fertig. Und Das mag vor 10, 15 Jahren auch noch eine gewisse Logik gehabt haben, weil, wie gesagt, Produktionstiefe, Wertschöpfungstiefe höher. Ich glaube, dass diese Art von Denken auf Dauer gefährlich ist, auch für kleine Unternehmen. Das, was wir eben vorhin angesprochen haben. Auch als kleiner Mittelständler muss ich verstehen, dass heute Innovationskraft aus dem Einkauf kommt. Und das, wenn ich das übersehe, sondern das nur als Beschaffung wahrnehme, ja, und sieh mal irgendwie den besten Preis, dann geht eigentlich schon ein Teil meiner Wettbewerbsfähigkeit verloren, weil wenn der Wettbewerber das eben besser macht, ob der nun größer oder nicht größer ist, egal, wenn er es besser macht, macht er es besser und hat damit ganz schnell Vorteile, weil er sich auf der Welt durch neue Methoden, neue Verfahren, neue Rohstoffe auf einmal, irgendetwas verändern kann. Das ist, glaube ich, was der Chef selber dann auch vorleben muss, zu sagen, ja, wir sind stolz auf unsere Produktion, aber wir wissen, dass ein hoher Anteil heute der Wertschöpfung auch zugekauft wird. Und das muss eigentlich sich dann durchziehen. Aber ich merke, ich kann das leider nur zustimmen, diese Beispiele sind immer wieder tragisch, und da gucke ich jetzt nicht darauf, meine Sorge ist gar nicht so sehr, ob derjenige dann 3 Euro zu viel bezahlt hat oder nicht, wenn er noch einigermaßen seine Marge macht, okay. Ja. Ich habe viel mehr Sorge, dass die meisten Unternehmen dann abgehängt werden, weil sie irgendwann die Innovationskraft verlieren. Sie kriegen halt nicht mit, was letztendlich auf der Welt passiert. Das ist, finde ich, fast gefährlicher.
Sehr spannende Ansicht zu dem Thema, ja, auch dieses Thema Innovationskraft, dass da also nicht nur die Marge, die liegen bleibt, zu sehen, sondern halt auch die Innovationskraft, die halt auch eine wichtige Rolle spielt, auch eine enorm wichtige Rolle spielt. Ne?
Es gibt da dieses ganz berühmte Beispiel von IKEA, schon uralt, aber ich finde es immer so beeindruckend. Im Moment, ich glaube, es gibt ein anderes Beispiel im Moment ähnlicher Natur. IKEA hat mal diesen berühmten Wohnzimmertisch. War zu teuer. Und dann kam der Einkauf und hat gesagt, was haltet ihr davon, wenn wir unseren Türlieferanten fragen, ob er das für uns produzieren kann? Und das heißt, weil der Türlieferant bestimmte Methodiken hatte, die der Tischlieferant nicht hatte, auf Maschinen. Und auf einmal haben die durch eine Verfahrensumstellung auf einen anderen Lieferanten dieses unglaublich erfolgreiche Modell dann rausgebracht, weil billiger und besser als alle, die es nicht nachmachen konnten. Und die Innovation kam eigentlich über den Einkauf, weil er die Logik verändert hat und gesagt, ich frage mal meinen Türlieferanten. Finde ich Weltklasse.
Ein tolles Beispiel dafür. Also ein tolles Beispiel, was auch mit Innovationskraft gemeint ist. Das ist ja jetzt in Anführungsstrichen noch nicht mal hoch innovativ, aber das ist, ich kenne meine Lieferanten, ich weiß, was sie können. Genau. Und zu sagen, ey, sag mal, kannst du nicht auch irgendwie ein Bein und eine Platte? Ja, klar. Absolut. Los geht's. Ne? Ja. Sehr gut, sehr gut. Vielleicht zum Abschluss. Ich habe mich auf Ihrer Website, da habe ich ein paar Sachen gesehen und da habe ich gesagt, okay, jetzt, da müssen wir einmal ganz kurz drüber reden. Okay. Da gibt es ein paar Case Studies auf der Website, wo ich gesehen habe, okay, Ausbau der Eigenmarke, 40% Wachstum, Einkaufssynergien, fast 10% Savings, dann 3% Margenverbesserung, EBIT verdoppelt. Also das sind ja jetzt auch schon, das ist ja kein Hintergeburtstag, das sind ja echt wahnsinnige Werte. Vielleicht einmal an das Thema EBIT verdoppelt oder Margen. Margenverbesserung ist, glaube ich, für alle noch
Marge ist ein bisschen leichter.
Marge ist leichter. Vielleicht einmal
da. Ist natürlich die Kombination aus allem. Da kam Eigenmarke, Marge und alles Mögliche hinzu. Ja, genau. Ja.
Wenn wir da einmal ganz kurz reingehen, wie geht das? Also an diesem Beispiel vielleicht.
Ja, an dem Beispiel. Ich kann jetzt das Beispiel konkret nicht nennen. Aber ich kann das Beispiel, ich kann sozusagen ein Beispiel konstruieren. Es geht hier wirklich um die Konsolidierung von Marken. Das heißt, wir hatten, also es waren zwei Effekte. Einmal europäischer Zukauf. Und wenn Sie dann Handelsgesellschaften zukaufen, haben Sie erstmal per Definition ein immer breiteres Sortiment und immer mehr Marken. Und an der Stelle hatten wir, und das war in einem Produktbereich, der sehr sehr preisintensiv war. Lagerprodukt, hoher Umschlag, Saisonartikel und sie müssen in der Saison verfügbar sein und sie müssen im besten, einen wirklich guten Preis haben. Und dabei auch noch eine technische Kompetenz. Verteilt auf 15 Lieferanten. Das heißt, wir hatten von allem ein bisschen und waren nirgendwo Weltklasse. Und dann sind wir hingegangen und der Vertrieb hätte mich fast dafür wirklich umbringen wollen am Anfang, weil ich ihm was weggenommen habe. Wir haben dieses Sortiment auf drei Marken zusammengestrichen. Eine Marke wirklich das Brot- und Buttergeschäft, eine Marke für High-End und Brot- und Buttergeschäft hat dann auch noch die Eigenmarke produziert. Also das war, und eine Marke seine ganz spezielle Anwendung für bestimmte technische, also ich sag mal High-End für eine Nische. That's it. Aber in der kompletten Tiefe, das heißt, ich hatte die gesamte Produkttiefe, konnte ich mit einer Marke abdecken. Also alle Anwendungen für diesen, das ging es um Trucks, alle Anwendungen für diesen für die Trucks konnten wir mit diesem Portfolio abdecken. Auch hier hingegangen zum Lieferanten. Ich habe damals dem Lieferanten gesagt, das war auch der Vertriebschef Deutschland, pass auf, ich habe eine gute Nachricht und ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Die gute Nachricht ist, du kannst deinen Umsatz bei uns verdoppeln, weil der hatte sich nur auf Deutschland konzentriert. Die schlechte Nachricht ist, wenn du es nicht tust, bist du raus. Das heißt, ich habe wirklich gesagt, ich suchte einen Lieferanten, der bereit ist, mich europaweit zu beliefern, zu einem einheitlichen Preis. Und das ginge aber nur, indem sie ihm Volumen bringen. Also mit meinem Vertrieb, und jetzt kommt wieder, ich habe diese Verhandlung am Ende des Tages gar nicht beim Lieferanten gewonnen, sondern ich habe sie intern gewonnen. Ich bin zu allen Landeschefs gefahren und habe denen die Strategie erklärt. Und das war wirklich harte Arbeit, weil am Anfang gucken sie in ungläubige Gesichter. Nee, das geht nicht. Da waren auch, ich darf es jetzt leider nicht nennen, da waren auch sehr berühmte Marken dabei. Ja, wo sie sagen, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich die rausnehme. Doch, tun wir aber. Und dann müssen sie dann wiederum zum Lieferanten gehen und sagen, so, ich habe jetzt all meine Power, setze ich auf dich. Das ist auch ein persönliches Commitment. Ich brauche, und jetzt kommt wieder der entscheidende Punkt, ich brauche von dir auf CEO-Level ein wirklich absolutes Commitment. Ich habe dann meinen CEO dazu geholt und wir haben den dazu geholt, um daraus eine strategische Vereinbarung zu machen. Und das hat dann wirklich nachher so funktioniert, ich sag mal auf einen Zeitraum von 2 Jahren, dass wir diese Margen deutlich verbessert haben, Verfügbarkeit verbessert, Bestände gleichzeitig reduziert, weil sie hatten eben, sie haben nicht mehr 15 Mal das Gleiche angeboten. Sie hatten von der einen Batterie, jetzt habe ich es gesagt, egal, hatten sie halt dann nur noch 2 Marken.
Mhm. Ja.
Das führte, nachher hat der Vertrieb gesagt, wir sind dann auch wirklich um 20-30% gewachsen. Es war noch nie so leicht, dieses Sortiment zu verkaufen. Aber am Anfang ist es sehr mühselig. Und deswegen, was Sie merken, die Verhandlung beginnt eigentlich immer intern.
Absolut.
Viele gucken immer nur auf die Lieferanten. Ich sage immer, ich fange immer intern an. Und dann muss ich manchmal überlegen, manchmal brauche ich den Lieferanten für interne Argumentation und umgekehrt.
Absolut. Manchmal liefert mir der Lieferant auch noch eine Argumentationskette für intern oder halt andersrum. Exakt. Ja, definitiv. Und was ich so aus der Vertriebsbrille jetzt ganz klar auch raushöre, ist die Komplexität rausnehmen. Yes. Nimm doch mal anstatt 15 Produkte einfach nur 3 Produkte. Das ist wie wenn ich ins Möbelhaus gehe und die Verkäuferin zeigt mir 100 verschiedene Stoffe. Exakt. Da bin ich wahnsinnig. Zeig mir 3, schwarz, blau oder rot. Sie hat denn die schwarze, los geht's.
Ein perfektes Beispiel, was Sie gerade bringen, weil es ist ein technisch komplexes Produkt. Aber unsere Verkäufer wurden natürlich von diesem Lieferanten auch europaweit geschult. Mhm. Und es gab kaum eine bessere Vertriebsmannschaft als uns, die für Trucks das Produkt empfehlen konnten. Weil die kannten dieses Produkt auf einmal wie ihre Westentasche.
Ja.
Absolut richtig.
Absolut, ja.
Insofern auch das ganzheitlich, immer zu Ende denken. Es geht nicht nur um Produkt und Preis, absolut richtig. Gerade im technischen Vertrieb geht es immer wieder um die Kompetenz der Leute und da brauchen sie das Know-how des Lieferanten. Und wenn sie das auf 15 verteilen, kriegen sie immer von jedem ein bisschen.
Absolut, ja, definitiv.
Und als Mittelständler, ich habe immer gesagt, ja, Walmart kann sich das hat ein anderes Volumen. wir müssen auch einfach akzeptieren, dass wir hier nicht die Nummer eins im Markt sind.
Mhm. Und wenn man eine tolle Auswahl trotz alledem hat mit drei Produkten, also SMXL, suchst du dir aus, ne? Kannst den das günstige Produkt nehmen, nimm das mittlere, was alle nehmen, oder du nimmst High-Class-Modell, suchst dir aus, ne?
Genau. Insofern, das ist, glaube ich, danke, dass Sie das Beispiel ansprechen, weil das sind natürlich Beispiele, die zeigen, eine solche Margenverbesserung schaffen Sie nicht nur in einer Lieferantenverhandlung, das wäre naiv, sondern es ist eine gesamte Strategie, die dahinter steht, und da muss alles nachher zusammenpassen.
Aber ich finde den Impuls halt sehr, 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 sehr toll. Also, dass dieses ist auch, dass der Impuls aus dem Einkauf kommt und sagt, pass mal auf, lass uns doch mal lieber überlegen, was würde das so, und dann natürlich kommt der Vertrieb, der sagt, oh Gottes Willen und so weiter, aber da muss man dann auch ein Stück weit gemeinschaftlich umdenken, lass es doch mal versuchen.
Ja, genau, genau.
Lass uns den Weg doch mal gehen, um diese Komplexität rauszunehmen, ist dann auch.
Und es gab eine andere Warengruppe, da haben wir das mal diskutiert und haben es sein gelassen. Haben gesagt, nee, geht nicht. Da ist die Komplexität der Marken so kompliziert, die müssen wir anbieten. Ja, also deswegen, und da ist es so wichtig auch, ich bin immer so ein bisschen, was muss der Einkäufer eigentlich können? Muss er einkaufen können oder muss er das Produkt kennen? Es ist eigentlich immer die Kombination aus beidem. Sie brauchen in Ihrem Team, Sie dürfen keinen, Entschuldigung, Fachidioten haben, der so verliebt ist in das Produkt und den Lieferanten, dass er gar nichts mehr sieht. Aber nur den großartigen Verhandler bringt auch nichts.
Nee.
Weil der holt ihn ein Ergebnis, wo der Vertrieb anfängt, sagt, was soll ich jetzt damit? Sie brauchen schon die Produktkenntnisse dazu.
Absolut, ja.
Deswegen finde ich auch, zumindest ab einer bestimmten Größenordnung ist einer der Erfolgsfaktoren für mich auch, erfolgreiches Einkaufs- und Category-Management, die richtige Teamzusammensetzung. Dass sie wirklich die richtigen Leute haben von Einkauf, Produktspezialisten, Datenspezialisten, Bestandsmanagern. Da steckt ganz, ganz viel Wertschöpfung drin, wenn sie diese Teams richtig zusammenbauen.
Und wenn ich das jetzt machen möchte als Unternehmen und sage, Mensch, das klingt absolut spannend, was der Herr Maurer da erzählt hat, weil wir könnten jetzt hier noch weitermachen. Ich glaube, wir würden locker 3 Stunden voll bekommen. Aber damit wir jetzt langsam zum Ende kommen. Also eins ist mir nochmal wichtig vielleicht für alle Zuhörer. Das sind vielleicht auch Themen, wo man jetzt gesagt hat, Handel mache ich ja gar nicht. Für mich waren da ganz, ganz viele Dinge dabei. Und die Frage ist immer, wie kann das jeder transportieren in seine Branche, in sein Unternehmen? Weil das ist auch gerade das Spannende. So, was alle machen, ist das eine, aber zu gucken, was macht eine andere Branche, was macht ein anderer Bereich und wie kann ich das für mich adaptieren? Und das ist das Gute am Podcast, da kannst du nochmal zurückspulen und nochmal hören und da den Transfer schaffen. Also das ist nochmal ganz wichtig an der Stelle. Und wenn du als Zuhörer dich jetzt angesprochen fühlst und sagst, das klingt spannend, was der Ralf Maurer da erzählt hat, und ich würde ihn gerne mal bei mir im Unternehmen sehen, wie kann ich sie ansprechen? Wo ist der Schwerpunkt? Also wenn ich welchen Schmerz habe, wann rufe ich Ralf Maurer an und wie kann er mir helfen? Und wie sieht so eine klassische Zusammenarbeit aus?
So der erste Schmerzpunkt ist immer in der Tat die Marge. Ja, also ich sage immer, wenn es irgendwo in der Marge hapert, und dann sind wir natürlich auch ganz schnell bei Einkauf und Sortiment, dann helfe ich, dann bin ich gut zu helfen. Ich gucke immer zuerst in den Einkauf und gehe aber dann auch die gesamte Wertschöpfungskette durch. Ich glaube, wichtig ist der Punkt, gerade nochmal für den Podcast hier, was Sie gerade angesprochen haben, ja, ich komme aus dem Handel, aber ich habe halt inzwischen sehr, sehr viel Erfahrung mit Industrie, Einkauf und Industriekunden gesammelt und Analogien, Logiken. Manchmal sind sie ja, also wenn der Handel wirklich irgendetwas kann, dann ist Einkauf. Und wenn der Großhandel was beherrscht, dann ist es Komplexität. Und davon kann eigentlich der Industrieeinkauf nur profitieren, weil das sind bestimmte Themen, wo man halt merkt, da sind die ein Stück weiter, wenn ich so sagen darf.
Ja, absolut.
Das war, als ich früher von der Metro kam und erstmalig im Bereich B2B gelandet bin, dann habe ich Logiken zum Entsetzen des Lieferanten aus der Lebensmittelbranche mitgenommen. Und es war erfolgreich. Also danke für den Hinweis. Ich glaube, das ist für Ihre Kunden auch, für die Zuhörer ganz spannend. Daraus kann man was lernen. Keine Angst, ich mache daraus kein Handelsunternehmen.
Ja, absolut. Und das ist ja auch genau richtig, gerade was Sie sagen. Also der Handel, oder bleiben wir mal beim LEH, der ist ja auch nochmal viel, viel härter und noch viel mehr unter Druck als jetzt produzierende Gewerbe, sag ich mal. Und deswegen, gerade deswegen kann man davon auch ein paar Scheiben abschneiden und sagen, guck mal, die sind ja viel mehr in der Zwangssituation, dass sie wirklich alle Prozesse wirklich on point haben. Und gerade deswegen kann man davon viel lernen, ja?
Und vielleicht, wenn ich die eine Frage noch kurz beantworten darf, wie sieht so eine Zusammenarbeit aus? Hm. Bei mir, ich starte eigentlich ganz gerne mit meinen Kunden immer mit einem kurzen Quick-Check, Potenzialanalyse. Je nach Unternehmensgröße, innerhalb von 3 bis 5 Tagen bin ich da eigentlich schon durch. Mhm. Und sage dann offen auch zu dem Kunden, guck mal, da sehe ich Ansatzpunkte. Oder nee, da passt schon ganz viel, da brauchen wir gar nicht so viel zu machen. Das heißt, der Kunde hat nach 3 bis 5 Tagen eine wirklich gute Idee. Lohnt es sich jetzt ein bisschen tiefer zu tauchen an bestimmten Stellen? Wie priorisiere ich das? Oder auch mal ist ja auch manchmal wie ein Bluttest zu sagen, okay, wunderbar, die meisten Prozesse stimmen bei mir schon. Und das Thema, andere Themen kann ich vielleicht, Digitalisierung und so, sind auf der Agenda und können nochmal in Ruhe abgearbeitet werden. Also das ist eigentlich immer, hat sich herausgestellt, ich komme jetzt nicht wie die klassischen Berater und ich sag mal mit meinem großen Bus an und habe da 3 Leute drin, sondern ich gucke mir das erstmal in Ruhe an. Die Geschwindigkeit passe ich sehr, sehr an mein Unternehmen, an den Klienten an, weil ich möchte den Mittelständler dann auch mit Ressourcen gar nicht überfordert. Denn mein Kunde entscheidet eigentlich die Geschwindigkeit, in der wir vorgehen. Und so ein Quick-Check ist eigentlich immer der einfachste und ressourcenschonendste Start.
Mhm. Toll, auch ein tolles Instrument, weil am Ende des Tages bekomme ich auch mal einen Spiegel und weiß, okay, ich dachte, da geht noch mehr oder da muss ich noch viel mehr tun, wo ich von außen auch ein Feedback bekomme. Das ist super, da seid ihr schon viel weiter als der Durchschnitt. Okay, aber in dem anderen Bereich, wo du denkst, du bist gut, da liegt noch ein bisschen was verborgen.
Das passiert witzigerweise wirklich ganz häufig, ja.
Mhm. Okay, ja. Und wenn dann dieser Quick-Check durch ist, wie lange geht denn so eine durchschnittliche Zusammenarbeit? Also gibt ja wahrscheinlich auch, wer es kommt drauf an, aber so, dass man im Durchschnitt sagt, ja, also gibt wahrscheinlich Unternehmen, wo man mal einen Monat oder mal ein halbes Jahr ist, aber so, da gibt ja irgendwo mal einen Mittelwert, dass man sagt, im Durchschnitt bin ich 3 Monate in ein Unternehmen und dann bin ich wieder raus.
Ja, also natürlich. Das ist, wie gesagt, ich passe aber auch die Geschwindigkeit ein ganz klein bisschen, die Arbeitsintensität an den Kunden an. Mhm. Ich bin gar nicht so sehr darauf aus, zu sagen, wir machen jetzt 1 Monat 100%, sondern gebe auch dem Kunden erstmal selber Tools und Hausaufgaben, so dass er eigentlich das für sich erstmal vorbereiten kann. Okay. Und von daher dauert so eine, nach dem Quick-Check so eine Zusammenarbeit in unterschiedlicher Intensität 2 bis 3 Monate. Aber nochmal, da bin ich nicht 3 Monate zu 100% vor Ort, sondern ich gebe ihm, dem Kunden auch erstmal die Möglichkeit, selber die Tools anzuwenden. Und dann im Sparring gehen wir im Prinzip durch und sagen, guck mal, da gehen wir jetzt ein Stück tiefer.
Okay, verstanden. Ja, so macht's ja aus. Und die Ressourcen müssen ja auch da sein. Das bringt ja nichts am Ende des Tages, wenn die Ideen und Ansätze nicht umgesetzt werden können. Ne?
Jetzt war ich in meinem großen Mittelstand nach meiner Metro-Zeit. Aber ich habe das selber mit Beratung manchmal erlitten. Die Berater sind so schnell, da kommen sie manchmal gar nicht hinterher.
Ja.
Und dann stehen sie da und sagen, ja toll, dass sie jetzt fertig sind, aber mein Team ist noch gar nicht so weit. Und ja, das ist, also darauf achte ich keine, ich vereinnahme keine Ressourcen von Mittelständlern, sondern das stimme ich dann auch mit den Chefs selber ab, in welcher Geschwindigkeit das Unternehmen da jetzt die Reise angeht.
Okay. Ja, das finde ich einen sehr wertvollen Ansatz und sehr, sehr sinnvoll, auch weil wir sprechen ja immer irgendwo von Prozessänderungen und von Abläufen, die sich ändern. Das müssen die Mitarbeiter, A, muss das implementiert werden und B, muss das bei den Mitarbeitern dann auch im Kopf ankommen, dass das wirklich dann nicht nur sagt, so, das ist jetzt das System, hier steht's, mach das jetzt mal so, sondern das dann auch wirklich umzusetzen und zu leben. Ne?
Genau. Und da ist, glaube ich, schon, wie ich das so sagen darf, als letzten Satz noch, meine Umsetzungsstärke natürlich auch schon sehr hilfreich, weil das, was ich ja berate, habe ich ja alles selber gemacht. Also ich komme ja aus einer Managementfunktion und ich habe nicht nur auf PowerPoint gearbeitet. Ich bringe auch relativ wenig PowerPoint mit.
Das ist der Vorteil. Also es gibt ja dann auch einige Berater, die kommen von irgendwo und haben noch nie was selber umgesetzt, was sie erzählen. Und das ist halt dieses Praxisorientierte, wo man auch gleich sagen kann, also das finde ich, egal bei welchen Beratern oder wenn man einer sagt, nee, das glaube ich nicht, das funktioniert nicht, bei uns in unserer Branche geht das nicht. Das ist ja so ein Glaubenssatz, den man dann hat. Und dann kommt jemand und sagt, doch, Das habe ich schon 5-mal gemacht. Hat genauso funktioniert. Echt? Genau. Ja, funktioniert
manchmal
bei dir auch.
Manchmal bin ich auch gar nicht der Berater. Manchmal komme ich wirklich nur zur Unterstützung einer Verhandlung.
Ah, okay. Ja, ach auch, okay.
Ja, weil das hat natürlich, das hat auch häufig auch den Vorteil, dass der Lieferant in dem Moment eine andere Aufmerksamkeit bekommt, weiß, dass er professionell angesprochen wird. Und damit bekommen sie eine, und ich kann meine Emotionen ja ganz rauslassen, weil ich nicht involviert bin. Das heißt, die Moderation zwischen den beiden Parteien ist dann wesentlich einfacher.
Auch spannend. Also das sind dann Tagesworkshops oder wo oder so, wir bereiten uns mal einen Tag vor und dann komme ich mit, also 2 Tage und dann ist es erledigt.
Ja, das kann auch wirklich so sein. Ja, oder es ist halt eine kompliziertere Situation und dann komme ich halt, wenn es 5 Verhandlungen sind, komme ich halt 5-mal.
Ja.
Aber und das ist in der Tat dann wirklich auch sozusagen auf den Bedarf zugeschnitten. Ja. Und das ist dann nicht Beratung, das ist Tun. Das
Okay. Und wie läuft, also ich stelle mir das jetzt gerade vor, okay, ich habe ja meinen Lieferanten, den kenne ich schon seit Jahren und der kennt mich auch. Und jetzt kommt auf einmal, ja, das ist der Herr Maurer, unser neuer Mitarbeiter. Oder ist das dann so, oder wird das kommuniziert?
Nein, ich bin dann nicht der Mitarbeiter, ich bin dann wirklich auch in der professionellen Moderatorenrolle, sondern der Kunde kündigt mich auch an. Sagen wir, haben die Unterstützung geholt, das ist uns so wichtig. Und er strukturiert den Verhandlungsleitfaden. Manchmal mache ich das nur im Vorfeld und manchmal gehe ich eben mit in die Verhandlung, je nachdem, was ich empfehle und was der Kunde möchte. Also auch da ist immer, habe ich jetzt auch gelernt, ich lerne da ja auch im Moment noch selber dazu, es ist immer vorteilhaft, wenn Sie eine lange Beziehung zum Lieferanten haben, gar keine Frage. Es gibt aber immer solche Tipping Points. Also ich bin auch nicht so ganz der Freund von dem Lidl-Modell, alle 4 Jahre immer den Einkauf wechseln. Im technischen Einkauf, be careful, ja. Dann wegen auch Produktkenntnisse. Aber es gibt natürlich diese Tipping Points, wo sie zu sehr, ich nenne das in love with your supplier, also mit dem Lieferanten sind. Und da ist es dann mal ganz hilfreich, dem Lieferanten jemand Neutrales gegenüberzusetzen, zu sagen, ich verstehe es jetzt nicht, Ihren Vorschlag. Wo der Kunde schon natürlich weiß, worauf der Lieferant hinaus will, und ich kann mich komplett dumm stellen. Das hilft unglaublich.
Das ist herrlich, ja, schön. Das kann man auch intern mal spielen. Da kann ja auch mal ein anderer Mitarbeiter aus einer anderen Abteilung, der auch kaufmännisch gut drauf ist, auch mal mit in eine Verhandlung gehen und sagen, das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Also tatsächlich ja nicht, ne? Also das ist ja.
Ja. Gut, ich bring Gott sei Dank da noch ein bisschen Verhandlungserfahrung mit.
Absolut. Definitiv. Also, wer sich angesprochen fühlt von den Zuhörern und sagt, Mensch, das klingt interessant oder ich möchte auch mal eine Verhandlung noch professioneller gewinnen oder auch mal dort mal gucken, wo ist Stand, wo stehe ich mit meinem Einkauf, was kann ich besser machen, lohnt sich definitiv so ein Quick-Check und dann zu gucken, wie geht's weiter. Herr Maurer, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es die längste Folge ist, aber wenn dann eine der längsten Folgen und ich könnte noch stundenlang weitermachen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die wertvollen Impulse, auch nochmal ganz andere Ansätze aus anderen Bereichen und ist für mich sehr, sehr wertvoll. Und wenn es für mich sehr wertvoll ist, ist es für die Hörer in der Regel meistens auch immer sehr, 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 sehr wertvoll. Herzlichen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Herr Lührmann, für die Zeit erstmal, die wir investiert haben und hat mir total Freude gemacht.
Danke und alles Gute und wir sehen und hören uns.
Besten Dank. Tschüss.